Also wir möchten uns erstmal recht herzlich bedanken für die wiederholte Einladung hier ins Courage-Zentrum nach Essen. Wir sind gerne gekommen und haben jetzt eben den Brecht, beim letzten Mal hatten wir den Heine. Also Bertolt Brecht wurde 1898 am 10. Februar in Augsburg geboren. Man nannte ihn später nur noch Bert Brecht und dann später eigentlich nur noch unter dem Kürzel BB. Also wer das irgendwo sieht, es ist nicht Brigitte Bardot, sondern es ist Bertolt Brecht. In seiner Jugend lebte Brecht ziemlich leichtlebig und kümmerte sich zunächst, wie man vielleicht vermuten könnte, nicht so sehr um die politischen Zusammenhänge in der damaligen Zeit. Also es geht ja speziell um die Zeit gerade des neuen Jahrhunderts, des neuen beginnenden Jahrhunderts, wo Brecht also in der Tat viel zu tun hatte mit den Dingen, die er gerne tat. Er betrachtete allerdings schon immer die Menschen und auch die Gesellschaft, aber nicht unter so einem kritischen Blickwinkel, sondern mehr unter einem realistischen, wie etwas eigentlich, wie diese Welt oder diese Gesellschaft so funktioniert. Und zum anderen lebte er auch gut und er genoss sein Leben auch mit verschiedenen Freundinnen und Frauen, die er nicht unbedingt auch gleich heiratete. Nun ist es so, wie es bei vielen in dieser Zeit gewesen ist, die sich der kulturellen oder Kunstrichtung dem Expressionismus angeschlossen haben, dass bei denen allen, ich habe übrigens da noch ein Buch hingelegt über den Maler Heinrich Vogler, also Maler und Künstler Heinrich Vogler, der also auch in dieser Zeit gelebt hat. Nur wir haben übrigens auch ein Programm über Erich Mühsam, der gehört also auch in diese Zeit, aber es sind alles wirklich ganz unterschiedliche Biografien, die aber tatsächlich in einem bestimmten Zusammenhang zu sehen sind. Auch wenn sie sich persönlich so nicht getroffen haben, so sind sie doch in einem Kontext einfach zu betrachten. So, zurück zu Brecht also. Für ihn gab es auch einen Bruch und das war natürlich der Beginn des Ersten Weltkrieges, was bei allen den kulturell Schaffenden einen großen Bruch machte. Verschiedene von ihnen, wie zum Beispiel Erich Mühsam, haben schnell erkannt, was dahinter steckt, ist in Wirklichkeit nicht das, was uns immer gesagt wird. Wir müssen das Vaterland national verteidigen, sondern dahinter standen imperialistische Mächte. Das hatte Brecht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so erkannt. Also zum Beispiel auch Heinrich Vogler noch nicht. Denn die beiden sind dann sozusagen ziemlich leichtfüßig mit der Sache umgegangen. Brecht vielleicht noch etwas leichter, indem er gesagt hat, was soll ich denn überhaupt dort? Ich könnte mich ja melden, aber macht dann irgendwie eine laue Arbeit. Und das hat er dann auch geschafft, mit verschiedenen körperlichen Mäkeln, die er dann aufweisen konnte oder die er gesucht hatte, um sie aufzuweisen, und ist dann im Sanitätsdienst gelandet. Also das heißt deutlich, er wollte einfach nicht an die Front. Das ist auch ein berechtigtes Vorhaben, meine ich. Andere sind dann mit der Waffe in der Hand in den Krieg gezogen, weil sie dachten, wir müssen unser Vaterland verteidigen. Und andere eben haben schon früh erkannt, das ist nicht die Politik der Stunde, die angebracht ist. So, das ist natürlich jetzt so, dass bei Brecht schon so etwas herangereift war. Sie kennen vielleicht alle sein erstes Stück im Dickicht der Städte. Das ist eine realistische Beschreibung von kapitalistischer Welt zu dieser Zeit. Nicht aber aus einer Sichtweise, die sich später erst bei ihm einstellt, sondern einfach von der Betrachtung her. Aber er hat natürlich schon erkannt, also hinter diesem Krieg steht, glaube ich, nicht das, was der Kaiser uns hier versucht anzuvertrauen und uns für den Krieg zu mobilisieren. Außerdem wuchs bei ihm jetzt immer mehr die Idee, also nicht irgendeinen Beruf in irgendeinem Amt zu haben, meinetwegen in einem Büro sitzen zu müssen, Schreibtätigkeit, Verwaltungstätigkeit oder ähnliches, oder auch nicht im Handelshaus, sondern es war schon klar, es muss irgendetwas zu tun haben mit der Schriftstellerei. Es musste zu tun haben mit dem Theater, mit dem Dichten, und deswegen fing er also schon früh damit an. Und er entwickelte dann allerdings schon Mitte der 20er Jahren eine Idee erstmal, dass man für die Betrachtung dieser Zustände, wie sie existieren, auch eine Theorie braucht. Und in dieser Zeit fing er dann an, so Mitte der 20er Jahre, Marx, Engels und dann auch Lenin zu studieren, um dann seine ideologische Sichtweise auf die Welt zu verfestigen. Aber es war erstmal eine Suche nach dem, wie kann man das eigentlich betrachten. Und es war nicht gleich schon eine Entscheidung, ja, ich werde ja sofort zu Marx greifen. Es war eine Entwicklung einfach, und das muss man hier sehen. Nun ist es aber so, dass aber der Marxismus-Leninismus für Bertolt Brecht, um das schon mal vorwegzunehmen, die Grundlage seines Denkens, seines Schreibens und seines Lebens und seines Arbeitens wurde. Und das bis zu seinem Lebensende 1956. Also er hatte damals zum Beispiel festgestellt, Zitat, es gibt Übel wie Erdbeben, die von Übeln zu unterscheiden sind, die von Menschen gemacht sind und deren kapitalistischen Systemen, in denen sie leben. Und das ist so ein Satz, der ihn so weiterhin geprägt hat. Es ist nicht irgendwas, was hier entstanden ist auf dieser Welt, sondern es ist etwas Gemachtes. Und das bedeutet auch, wenn etwas gemacht ist von Menschen, dann kann man es auch verändern. Und das ist im Grunde genommen seine Devise, nach der er weiterhin arbeitet. Auf der Suche nach Lösungen schreibt er ziemlich viel. Und wenn man das einmal so summiert, dann hat er also nahezu 2000 Gedichte geschrieben. Das ist natürlich auch nicht unbedingt so bekannt, dass Brecht auch ein großer Lyriker war. Umso mehr freuen wir uns auf den Vortrag vom Uwe, wo der das gleich unter Beweis stellen wird. Und er schreibt natürlich auch schon erste Theaterarbeiten. Und man muss sagen, er schreibt eigentlich ständig. Und dann möchte ich noch kurz erklären, innerhalb seiner eigenen Entwicklung, also zum Marxisten, zum Kommunisten hin, ist natürlich eine Methode der Betrachtung eine ganz wichtige, nämlich die dialektische. Das bedeutet, dass man die Dinge nicht einfach nur so nimmt, wie sie erscheinen, sondern dass man hinter die Dinge schaut. Das heißt, was ist eigentlich hinter den Dingen, wie sie mir erscheinen? Und dann komme ich dazu, herauszufinden, welche Ursachen bestimmte Erscheinungen haben. Das heißt, ich dringe vor zu den Wesen der Dinge, die uns erscheinen. Und das ist im Grunde genommen diese dialektische Methode, trägt Brecht nun eigentlich aufs Theater und versucht das auch zu entwickeln, was ja nicht gerade einfach ist, denn das Theater, unsere frühere Guck, Bühne sozusagen, hat ja immer nur das verholfen zu sehen, was man eben sieht, ja, aber eben nicht das, was eben eigentlich dahinter steht. Und Brecht wollte jetzt und sagt, das ist jetzt an der Zeit, die Dinge zu erkennen, die dahinter stehen, und er wollte natürlich auch mit seinem Theater provozieren und kritisieren, dass die Menschen nicht nur sagen, es war ein schöner Theaterabend, sondern sagen, Moment mal, da ist ja irgendetwas geblieben, und ich glaube, es ist ein Auftrag, wir sollten etwas tun und etwas verändern. Also es sind zum Beispiel die Drei-Groschen-Oper, die kennt ja nun fast jeder, 1928, er wählt eben auch Figuren, wo man erstmal vielleicht sagen muss, ja, ist mir etwas befremdlich, ja, weil sonst kenne ich das Theater ja anders, ist ja wahr. Denn der Mackie Messer ist ja nicht unbedingt eine Figur, den man jetzt einem kommunistischen Theaterschriftsteller zutrauen würde, weil der erscheint ja überhaupt nicht als Kommunist, er ist das ganze Gegenteil. Und genau das ist der Punkt. Ja? Brecht zeigt also an der Figur Mackie Messer, wie, ich versuche das jetzt mal etwas zu vereinfachen, wie Kapitalismus läuft. So. Und dann schreibt er dann noch später Galileo Galilei, wo er versucht, anhand des Wissenschaftlers auch zu zeigen, der sich, sagen wir, dem System angepasst verhält, aber dadurch in die große Gefahr gerät, unter Umständen den Fortschritt an der und in der Welt zu verraten, bis dahin Galileo tatsächlich auch aufrichtig wird. Furcht und Elend des Dritten Reiches sagt im Grunde genommen schon deutlich, worum es hier eigentlich geht. Aber der Kern der Sache ist, es ist auch nichts vom Himmel Gefallenes, sondern es ist der kapitalistische Staatsapparat, der dahinter steht und nicht nur der Faschismus als solcher. Also jedenfalls, man muss jetzt nicht unbedingt damit übereinstimmen, aber ich sage das, weil das Brechts Auffassung war. Dann noch zum Beispiel die Mutter Courage, da überträgt er das, was er sagen will, in den 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648, und lässt die Courage im Grunde genommen ihre Courage eben ausleben und zeigen, wo man aber erstmal auch glaubt, wie kann denn das sein an so einer solchen Frau, die mit dem Krieg mitfährt und sozusagen davon lebt, dass es Krieg ist. Was ist denn an dieser Frau Courage eigentlich Courage? Nun ja, wenn man das Stück sieht, dann wird man darauf kommen. Dann haben wir noch die Mutter, das ist nach einem berühmten Roman von Maxim Gorki dann dramatisiert worden. Das ist nun tatsächlich und schlussendlich die Frau, überhaupt die Revolutionärin, die Kommunistin überhaupt. Und da ist es allerdings auch so, da gibt es kein Vertun, das ist so deutlich, was gemeint ist. Und es ist insofern nicht so verschlüsselt, wie das in den anderen Theaterstücken vielleicht erscheint. Dann bleibt noch zu erwähnen der kaukasische Kreidekreis. Hier geht es einfach um menschliches Recht. Ja, das heißt also, zwei Frauen beanspruchen ein Kind. Und über so eine Situation, die etwas magisch erscheint, wird nun versucht, den richtigen Richterspruch zu sprechen. Nun erscheint das erstmal so, ja, das ist ja eine Sache des Zufalls. Und wenn man das dann liest oder wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch, dass genau das auch auf dem Hintergrund dieser kapitalistischen Gesellschaft geschieht, die nämlich etwas Moralisches erhebt, aber selbst nicht mehr moralisch sich verhält. Also ich denke mal, wir blicken immer wieder auf unsere Zeit und deswegen sind wir auch froh, dass wir diesen Abend hier heute haben, weil die Verbindung zur heutigen Zeit, machen Sie die ruhig. Ich bin dagegen, etwas aus einem früheren Jahrhundert oder später zurückliegend immer in unsere Zeit zu pressen. Aber ich bin sehr wohl dafür, dass man das, was gesagt wurde, was gedacht wurde, getan wurde, schon auf unsere Zeiten beziehen kann und das sehr gut gebrauchen kann, wenn man heute zum Beispiel über Moral spricht.